have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mir gegenüber, virtuell zumindest, sitzt im Osten der Republik und ein ganz schönes Stückchen nördlicher als ich, wie immer, der einzigartige Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir, mein Bester?
Gut soweit. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir werden ein bisschen kreuz und quer durch die NBA quatschen. Ich habe ja natürlich Eindrücke aus den letzten Tagen im Hinterkopf, unter anderem von der Beerdigung von Drake in der Nacht von Sonntag auf Montag, aka der Super Bowl, der einige Geschichten geschrieben hat, sowohl sportlich als auch in der Halftime-Show von Kendrick. Lass uns damit vielleicht anfangen. Erstmal natürlich die Frage A, wie geht's dir? Und B, was hast du gehalten von der Kendrick Halftime Show?
Mir geht's wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank für die Nachfrage. Da müssen wir auch gar nicht weiter viele Worte verlieren. Dann lass uns doch gleich zum Thema kommen, was hier alle interessiert. Natürlich nicht, wie es uns geht oder der NBA-Staff, sondern was wir von der Halftime Show halten. Ich hatte vorher einen Screenshot gepostet auf meinem Instagram mit meinem Ranking der Top 10 Super Bowl Halftime Shows und habe so dazu geschrieben nach dem Motto, mal schauen, ob sich diese Liste ändert, die aktualisiert werden muss heute. Zum ersten Mal nach 2 Jahren, denn letztes Jahr bei Usher kamen wir nicht einmal in die Nähe davon, dass diese Liste auch nur annähernd angerührt werden musste, leider. Bei Kendrick war ich da schon leicht optimistischer, zumal er Teil einer Performance war, die es in diese Liste geschafft hat, und zwar Dr. Dre and Friends in L.A. damals beim Super Bowl. Ich war optimistisch, gerade mit der ganzen History und Geschichte. Es sind vorher schon so ein bisschen Leaks veröffentlicht worden mit der Setliste. Ich war bis zum Ende skeptisch, ob er Not Like Us performen wird. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also, um es vielleicht vorwegzunehmen, er ist nicht in der Top 10 bei mir mit drin. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass ich so weit gehen würde, wie das viele andere gemacht haben, die jetzt direkt gesagt haben, ey, worst Halftime Show ever. Ich fand nicht, dass man ihm irgendwie was ankreiden kann von seiner Performance her. Das war ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ich fand Samuel Jackson in seiner Rolle als Uncle Sam da sehr, sehr nice. Ich fand sehr überraschend, dass Serena Williams da auf einmal Crip Walking zu sehen war. Crazy. Also von der Show her war das eine coole Sache. Aber er hat es halt irgendwie nicht so richtig geschafft, die Crowd mitzureißen. Was natürlich nicht zwangsweise nur seine Schuld ist, sondern natürlich auch viel mit der Crowd zu tun hat. Und dass er halt einfach nicht so ein Mainstream-Artist ist, so wie das vielleicht Rihanna vor 2 Jahren war. Aber wenn man da einige Videos aus der Arena gesehen hat im Nachhinein, dann war schon relativ durchzuerkennen, die Crowd war nicht into it, die Stimmung war nicht gut, mitgesungen oder mitgerappt oder das so extrem gefühlt, haben das die allerwenigsten, und das ist halt dann schon auf jeden Fall ein Kritikpunkt auch an der Performance, und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen über die Fernsehgeräte getragen. Du hast ja nochmal auf eine andere Art und Weise geguckt, auf einer Leinwand im großen Stil, auch mit vielen anderen Leuten. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie du das empfunden hast. Wir haben es einfach zu zweit geguckt vom Fernseher. Aber da kam jetzt diese Stimmung und die Energy auch nicht so krass rüber. Und was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, dass es anscheinend wirklich mehr darum ging, hier Drake nochmal eins reinzuwürgen und den Song auch anzuteasern mehrere Male und das halt wirklich nochmal so in den Vordergrund zu stellen, diesen Hate und diesen Beef, als wirklich die größten Hits auch zu spielen, die er bisher rausgebracht hat. Und vielleicht hätte ich es da einfach ein bisschen cooler gefunden, wenn er diese Möglichkeit, die er da jetzt hatte, und diese Bühne, und bei ihm ist es ja wirklich so, dass noch nie so viele Leute auf einmal eine Performance von ihm gesehen haben, wenn man das dann einfach genutzt hätte, um vielleicht eine etwas andere Message zu senden und den einen oder anderen von diesen anderen Songs noch zu spielen. Aber im Großen und Ganzen war das eine ordentliche Performance, die jetzt nicht crazy gut war, nicht crazy schlecht. Ja, mehr oder weniger das, was man eigentlich erwarten konnte. Wie geht's dir?
Ich habe danach dann auch viele Stimmen und Reaktionen gesehen und gehört. Wie du sagst, ich war bei den Balingen Bucks, Shoutout an der Stelle, das Football-Team hier in Balingen, das gegründet wurde vor, oh Gott, ist es schon 2 Jahre her oder so? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Truppe, sehr coole Jungs, die eben eine Super Bowl-Party auf die Beine gestellt hatten mit American Food Catering und Leinwand und allem drum und dran in einer Turnhalle hier in der Nähe. An sich super geiler Abend gewesen, super geile Stimmung, gerade weil auch viele Eagles-Fans am Start waren, dann später für das Spiel. Und bei der Halftime-Show dementsprechend dann auch, ja, ganz coole Stimmung, so man hat sich dann ausgetauscht. Ich habe im ersten Moment gar nicht gecheckt, dass es Serena Williams ist. Das ist komplett an mir vorbeigegangen und habe dann so eine halbe Stunde später auf Instagram gesagt, so, warte mal, was? Das fand ich so mit das Crazieste, also so, und das ist wahrscheinlich kein riesiges Qualitätskriterium für die Show an sich, dass der aufregendste Teil A, die Frage war, spielt er Not Like Us, wo ich mir von Anfang an eigentlich relativ sicher war, dass er es tun würde. Und B, die Cameos, die Easter Eggs. So, ich fand den Auftritt von SZA ganz cool, der ja aber auch zu erwarten war oder sogar bestätigt so war im Vorfeld schon, das weiß ich nicht genau.
Ja.
Dass dann da plötzlich Serena Williams und Samuel L. Jackson rumspringen, dass er Mustard rausbringt, das war wahrscheinlich dann auch noch zu erwarten gewesen. Und dass das so dieser Punkt an dieser Show ist, der mir am meisten im Gedächtnis bleibt, spricht wahrscheinlich nicht unbedingt für den Rest der Show. Es war dann ein Reel von irgendjemandem, das ich gesehen habe im Nachhinein und ich fand es eigentlich ganz treffend zusammengefasst. Wie du auch gerade gesagt hast, Kendrick ist nicht das Kaliber von Künstler, was den Mainstream angeht. Kendrick ist einer der besten Rapper seiner Zeit und wahrscheinlich aller Zeiten, was Lyrik angeht, was Flow angeht und einfach generell die Kunst. Und der Auftritt war ein sehr kunstvoller. Es war wenig Taram drumrum, wenig Feuerwerk und Show und selbst die Tänzer im Hintergrund haben jetzt nicht die ganz krassen Choreos aufgeführt, sondern waren mehr so eine Hype-Crew, so eine weiß nicht, 80-köpfige. Was ich persönlich cool finde, so dass der Fokus halt wirklich auf der Kunst, dem Hip-Hop und den Liedern liegt.
Ey, hundertprozentig. Also Shakira und J-Lo sind bei mir nicht in der Top 10 mit drin, weil mir das einfach zu viel drumrum war.
Ist The Weeknd mit drin bei dir gewesen?
Nein, aber das ist auch nicht seine Schuld, weil das war eine Show, die ja basically nur fürs Fernsehen gemacht wurde, weil einfach keine Zuschauer, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, ich kann ja mal ganz kurz meine Top 10 hier zum Besten geben. Also auf 1 Prince, damals in Miami, also Purple Rain im Miami-Regen, da hat alles gepasst. Auf 2 Michael Jackson, sowohl die Performance als auch, was es bedeutet hat für die Super Bowl Halftime-Show, ist im Generellen so. Also das würde es so heute nicht geben, wenn es MJ damals nicht gegeben hätte, das macht.
Habe ich beide nie gesehen übrigens. Muss ich vielleicht mal nachholen.
Da steht er erstmal so 2 Minuten einfach nur so da.
Aha.
Und die Crowd ging komplett crazy. Also musst du dir unbedingt angucken. Auf 3 Beyoncé, auf 4 Lady Gaga, wie sie damals runtergesprungen ist vom Dach. Auf 5 Bruce Springsteen. Absolut geisteskranke Show. Auf 6 Rihanna, auf 7 Dr. Dre and Friends, auf 8 Madonna, auf 9 U2 und auf 10 habe ich Katy Perry, was auch eine legendäre Halftime-Show war. Bruno Mars hat mir gut gefallen. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, weil Bruno war halt damals der Act, bevor seine mega, mega, mega Hits rauskamen. Also das waren natürlich hier von seinem ersten Album hier damals Grenade und Just The Way You Are und so. Das sind natürlich auch mega Hits, aber das war die Ära vor Uptown Funk und so. Also wenn Bruno das ein bisschen später gemacht hätte, da wäre da auch einiges noch gegangen. Aber das ist mal so meine Top 10 und da hat's halt jetzt Kendrick nicht reingeschafft. Aber ja, red gern weiter.
Ja, das war im Grunde mein Punkt, dass ich finde, also mir persönlich passt eine solche Show und deswegen würde ich wirklich für meine Viewing Experience, würde ich die Show ziemlich hoch bewerten, weil ich die Lieder cool fand, die Liedauswahl cool fand. Gegen Ende dann diese ganze Drake-Geschichte als Drake-Fan natürlich nicht so mit gemischten Gefühlen betrachtet, aber man muss einfach sagen, auch dass er dann Serena rausbringt und dann doch, auch wie er es angeteasert hat mit Al Jackson dazu. Ich fand's cool und die Show an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber, und da gehe ich voll mit bei der Meinung von diesem Herren, den ich da online gesehen habe, es ist halt nicht wirklich eine Super Bowl-Level Show. Und es ist für generell die allgemeine Öffentlichkeit, das habe ich dann auch in dieser Halle bei der Super Bowl Party, bei der ich war, gemerkt. Es hat zum Beispiel eine Dame, die hinter uns saß, hat mich dann am Ende gefragt, ja, wer war denn die Frau, die mit ihm gesungen hat? Und auch so die Abdeckung an Liedern, die man so richtig kannte und mitrappen konnte. Klar, so ich und meine Jungs, wir sind da ein bisschen außen vor, weil wir halt die Lieder kennen und dann auch mit abgegangen sind. Und das war dann ein cooler Vibe. Aber ich glaube, wahrscheinlich 80% der Leute, die in dieser Halle auch drin saßen, konnten jetzt bei keinem Lied so richtig mitrappen und kannten vielleicht nur 2-3 Lieder. Und das ist halt ungünstig für eine Super Bowl Show. Und ironischerweise, wahrscheinlich der einzige Hip-Hop-Artist, der eine solche Show stemmen könnte und so richtig die breite Masse mitnehmen könnte, wäre halt Drake. Und da hat sich durch diesen ganzen Beef und durch die ganze Geschichte halt nichts geändert. So, Drake ist in meinen Augen, das ist einer der großen Gründe, warum ich Drake so sehr mag. Drake ist im Vergleich zu Leuten wie Kendrick oder auch J. Cole auf der einen Seite und im Vergleich zu Leuten wie, ja, Jack Harlow ist für mich so eine Grauzone. Ich finde, Jack Harlow rutscht inzwischen ein bisschen zu sehr in den Mainstream ab, ist aber trotzdem noch ein absolut solider Hip-Hop-Artist. Aber so Leute wie Post Malone, der wahrscheinlich gar nicht absichtlich, weil Post Malone halt einfach nur ein Dude ist, der das Leben genießt und einfach die Musik macht, auf die er
Bock
hat.
Den müssen die mal verpflichten für die Super Bowl Halftime Show.
Ja, na, das weiß ich halt nicht. Aber gut, ich bin inzwischen leider kein so großer Post Malone Fan mehr, weil er halt komplett weg vom Hip-Hop gegangen ist, mehr oder weniger. Was ich ihm nicht ankreiden möchte, er wollte reinfitten oder so, aber da hat er wahrscheinlich halt Bock drauf. Aber der einzige Künstler, der diesen Sweet Spot trifft zwischen Hip-Hop, Artistry, Bars, Beats, viele Anglizismen, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite aber Mainstream-Vermarktbarkeit ist wahrscheinlich Drake. Oder halt Eminem oder so, wenn du den jetzt nochmal dazu kriegen würdest, sowas zu machen. Aber von den modernen, von den aktuelleren Rappern. Und ja, das hat irgendwo eine Ironie, birgt das in sich, dass Kendrick jemand ist, der diesen Spagat nicht schafft und nicht schaffen kann. Wahrscheinlich auch nicht schaffen sollte, weil dann wäre er nicht mehr der Künstler, der er mal ist. Aber ja, ich glaube, das war so ein bisschen das hinkende Bein an dieser ganzen Performance. So, es war ungefähr das, was man hat erwarten können, aber es hat sich dann vor allem auch für die amerikanische Öffentlichkeit, die ja dann auch nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen dümmer ist als wir, aber ein bisschen begeisterungsfähiger ist, und das könnte man dann ja eben ausnutzen in solch einem Setting, gerade die allerheilige Super Bowl Show, das hat Kendrick halt nicht so richtig geschafft, so ehrlich muss man sein.
Ja, du hast halt so ein bisschen das Problem, dass es nicht unendlich viele Künstler gibt, die wirklich so groß und so Mainstream sind, dass sie hier wirklich die breite Masse ansprechen. Und Hip-Hop ist halt, in Anführungszeichen, leider immer noch so ein bisschen nischig, so im Großen und Ganzen. Und, weiß nicht, 50-jährige weiße amerikanische Männer hören halt kein Kendrick Lamar in der Regel. Und das sind viele von denen, die halt dann auch den Super Bowl gucken.
Ja.
Und deswegen, es gibt halt nicht viele, die man da nehmen kann, die so eine Show machen können. Da wäre Post Malone im jetzigen Stadium seiner Karriere noch einer der wenigen, der mir offensichtlich einfällt, der so viele Hits hat, auch in den verschiedenen Genres, und so Mainstream auch einfach ist, dass er da die Crowd wirklich auch bewegen könnte in so einem Stadion. Und das ist halt Kendrick einfach aufgrund seiner Musikrichtung und dass er halt wirklich komplett in dieser Musikrichtung drin ist. Das ist er halt einfach nicht. Und dass man damals in L.A. das so gut hinbekommen hat, lag halt auch irgendwo nur daran, weil man so viele von ihnen am Start hatte. Also wenn wir überlegen, L.A., damals Dr. Dre und Friends, das war Dr. Dre, das war Snoop Dogg, da war auch schon Kendrick dabei, da war Eminem dabei, da war 50 Cent dabei. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein crazy Lineup gewesen, wenn du dann so viele hast, auch noch an so einem Standort, Westküste, dann kann das schon funktionieren. Zumal die halt auch viele so Mainstream-Songs haben. Also wenn jeder von diesen Rappern 1-2 Songs haben, die jeder kennt und jeder mitsingen kann, egal ob man Hip-Hop-Fan ist oder nicht, und dann bringst du 5 von denen zusammen rein und lässt jeden 1-2 Songs, diese 1-2 Songs so spielen, dann ist die Crowd dann natürlich komplett into it so. Aber wenn du halt Kendrick hast, der, wenn wir ehrlich sind, nicht einen Song hat, den jemand mitsingen kann, der kein Kendrick-Fan ist oder kein Hip-Hop-Fan ist, dann ist das halt schon so ein bisschen schwierig. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wen man da für nächstes Jahr ranholt. Hängt vielleicht dann noch ein bisschen vom Standort ab. Ich weiß auch gar nicht, wo der Super Bowl nächstes Jahr stattfinden wird. Aber es gibt halt echt nur eine Handvoll Künstler, die halt sowas packen. Und wenn man dann halt auch noch bedenkt, dass es halt dann im Optimalfall auch amerikanische Künstler sein sollten, dann wird die Auswahl noch ein bisschen kleiner. Und dann bist du halt relativ bald bei, keine Ahnung, The Weeknd, Taylor Swift, was weiß ich, Beyoncé, die sie jetzt aber auch schon gemacht hat. Mal schauen. Mal schauen. Aber lass uns zum Basketballteil kommen.
Ja, sehr gerne. Ich wollte gerade kurz noch googeln, wo der Super Bowl nächstes Jahr stattfindet. Ich finde die Lokalität nämlich auch immer eine interessante Geschichte. So, wenn jetzt gerade in New Orleans, wenn jetzt Lil Wayne zum Beispiel performt hätte, das wäre dann auch noch einfach nochmal ein anderer Bezug, den dann die Crowd, die ja zum Großteil trotzdem aus New Orleans kommt, klar, da reisen super viele an, aber das wäre dann auch nochmal ein anderer lokaler Bezug, den man da hätte. Wie du sagst, bei dieser Dr. Dre Show damals. Super Bowl 2026 findet im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien statt.
Ah, okay. Ja, aber auch bei Lil Wayne hätten die Leute keine Songs mitsingen können. So richtig.
Na, oder? Also eher als bei Kendrick. Lil Wayne hatte so in den 2000ern Kendrick, schon einige Mainstream-Banger. Bei Kendrick ist es halt DNA und Humble. Und das sind jetzt auch nicht die, deswegen habe ich Drake vorhin genannt, das war jetzt auch nicht God's Plan so. God's Plan kennen halt viel, viel mehr Leute als Humble oder DNA, auch wenn das große Hits waren, aber halt dann doch nicht so in dieser ganz krassen Mainstream-Schublade.
Ja, also Drake wird schon trotzdem piss sein, dass
sicherlich
Not Like Us gesungen wurde und dass das so aufgezogen wurde und es gab ja noch so ein paar andere kleinere Easter Eggs, aber ich glaube nicht, dass er jetzt komplett fertig mit seinem Leben ist, weil hier Kendrick die greatest Super Bowl Halftime Performance hingelegt hat und 70.000 Leute in der Arena A Minor gesungen haben. Von daher glaube ich gar nicht, dass Drake jetzt so am Boden ist, so nach der Performance. Also das war jetzt kein, okay, jetzt ist endgültig Game Over, das ist jetzt ist Overkill. Da gibt's jetzt gar kein Comeback mehr von, so dann, das war jetzt die Show und jetzt geht's Leben halt weiter.
Kommt drauf an, außer er hängt noch sehr an Serena. Dann ist er natürlich ziemlich fertig.
Das ist ja das Nächste, dass zwei von seinen Ex-Freundinnen hier dann rausgebracht wurden. Wusstest du, dass der Bruder von Serena getötet wurde in Compton von den Crips damals?
Nee. Ich wusste auch tatsächlich nicht, dass Serena und Drake zusammen waren. Das habe ich jetzt auch im Zuge dieser Super Bowl Show erfahren.
Und jetzt wissen es auch noch die Dubstep-Hörer, die es noch nicht wussten vorher.
So nämlich. Und dass er mit SZA offensichtlich gedatet hat, wusste ich auch nicht. Wenn du jetzt gerade sagst, zwei Ex-Freundinnen.
Ja.
Da bin ich nicht ganz so up to date, was das Dating-Leben von Promis angeht. Das kann ich stolz verkünden.
Ich auch nicht. Aber das hat man jetzt schon mitbekommen im Zuge des Super Bowls. Naja. Dann trotzdem noch kurzer Headline-Talk, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Außer du sagst, ich weiß nicht, was du dabei hast. Von mir aus können wir jetzt auch gerne den Super Bowl-Talk zu einer Headline konvertieren, nachträglich. Aber meine geht nicht allzu lang. Also wir können gerne...
Meine auch nicht.
Alright.
Dann machen wir das noch ganz kurz. Du darfst anfangen.
Meine Headline lautet Chapeau Ime Udoka. Es ist eine sehr nischige und sehr kleine Headline, weil ich habe mir am vergangenen, war es Samstag oder Sonntag, das Rockets gegen Mavs Game an deutschen Primetime, am Samstag, habe ich mir angeschaut, natürlich zum einen unter der Lupe, die auf Anthony Davis gerichtet war bei seinem Debüt für die Dallas Mavericks nach dem großen Blockbuster Trade, über den wir gleich dann auch nochmal ein bisschen quatschen werden, vor allem eben über dieses Debüt. Aber eine andere Sache ist mir aufgefallen während dieses Spiels und ich habe dann so einen kleinen Prozess durchgemacht. Das hat angefangen zu Beginn des dritten Viertels. Die Rockets kamen raus mit einer Zweithälften Starting Five, wenn man so will, bestehend aus Dylan Brooks, Jalen Green, Alperen Şengün, Amen Thompson und Steven Adams. Eine Two-Big-Lineup mit Şengün und Adams auf der 4 und der 5, je nachdem, wie man die jetzt da ansortieren möchte. Und das hat ziemlich geil funktioniert. Also Şengün war in diesem dritten Viertel, hatte einen On-Off von +9. Adams hatte einen +12er On-Off, in denen, ich habe das hier, diese Grafik offen auf BKRF, ich kann jetzt nicht genau sehen, wie viele Minuten das waren. Ich schätze so, also es war auf jeden Fall mehr als die Hälfte des dritten Viertels, so 7-8 Minuten vielleicht. Und die Rockets kamen und haben dann ja auch ein kleines Comeback gestartet in diesem Spiel, nachdem Anthony Davis in der ersten Halbzeit komplett am Rad gedreht hatte. Dann im dritten Viertel ein bisschen untergetaucht ist und dann ja letztendlich sogar mit der Verletzung raus musste leider. Aber dass Anthony Davis zwischenzeitlich dann ziemlich untergetaucht ist nach dem Seitenwechsel, hatte auch viel mit dieser Two-Big-Liner zu tun. Ich habe mir dann währenddessen gefragt, naja, eigentlich auf dem Papier, das kann ja nicht so wirklich funktionieren. Und das kann doch, also es war auch etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Ich habe jetzt nicht super viele Rockets-Spiele geschaut, aber ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Und dann habe ich recherchiert bei Clean in the Glass, jetzt auch gerade heute Morgen nochmal, um sicher zu gehen, dass ich die Stats aktuell habe. Şengün und Adams waren für genau 28 Possessions gemeinsam auf dem Feld. Ich weiß jetzt nicht, ob alle 28 Possessions in diesem Spiel waren. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. In diesen 28 Possessions, super, super small sample size, hatten sie ein plus 25er Net Rating, überragende Offense, überragende Defense. Und es war einfach ein, ja, so ein schönes kleines Nugget. So eins dieser Dinge, die dir mal am Rande von den großen NBA-Geschichten auffallen, wo ich mir jetzt auch, also ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, wow, two big lineups, die Rockets, die haben da was gefunden, das könnte sogar mal ein Mittel sein in den Playoffs oder so. Soweit würde ich jetzt nicht gehen nach diesem einen Spiel und diesen 28 Possessions insgesamt. Aber ich fand den Prozess irgendwie cool, dass Ime Udoka die Entscheidung getroffen hat, sich für diese Lineup zu entscheiden, dann auch noch zu Beginn der zweiten Halbzeit, weil er gemerkt hat, hey, irgendwas muss anders laufen, wir kriegen hier unseren Arsch versohlt von AD und von den Mavericks. Und dass es dann so gut funktioniert hat und dann hat man das für so eine kleine Übergangszeit genommen und danach dann eben wieder zu traditionelleren Lösungen gegriffen. Im Laufe des dritten und vierten Viertels gab es mehrere Momente, in denen dann die beiden sogar zusammen noch auf dem Feld standen, aber vor allem eben diese Anfangszeit der zweiten Halbzeit. Ja, ist mir auch gefallen, wollte ich dann nachrecherchieren, ob mein Eindruck mich trügt, dass das doch eigentlich nicht so häufig passiert sein kann in der bisherigen Saison. Mein Eindruck hat nicht getrügt, aber wer weiß, vielleicht ist es ein kleines Ass. Ich würde nicht sagen ein Ass, aber vielleicht ist es eine 6 im Ärmel oder so, die Ime Udoka hier jetzt hat. In kleineren Phasen, wenn es mal nötig sein sollte, wenn ein anderes Team dich mit Größe und Rebounding irgendwie tötet. Why not? Ich fand die Experimentierfreudigkeit cool. Und das Ergebnis cool und ich weiß nicht, ob das nur der krasse NBA-Nerd in mir ist, aber irgendwie hätte ich Lust, dieses Two-Big-Lineup noch ein bisschen häufiger zu sehen im Laufe der Saison.
Ja, gerade die Regular Season ist natürlich eine Zeit, in der experimentiert wird. Ime Udoka ist generell ein sehr experimentierfreudiger Head Coach, ein sehr innovativer Head Coach und warum nicht so etwas dann halt auch mal ausprobieren in einem Game, wo man weiß, der Gegner spielt auch sehr groß und mit mehreren Bigs. Ja, gerade Matchup-bedingt dann in den Playoffs kann es schon nicht schaden, da auch vielseitig zu sein, dass du klein gehen kannst, dass du traditionell spielen kannst, dass du auch maximal groß gehen kannst, je nachdem, wer dein Gegenspieler ist und wer dein gegnerisches Team ist und was das gegnerische Team vorhat. Und wenn man eventuell auf eine Rockets-Nuggets-Playoff-Serie guckt, dann kann es nicht schaden, wenn man da vielleicht probiert, auch ein bisschen größer zu gehen, um da Jokic ein wenig auszubremsen. Deswegen behalten wir es mal so ein bisschen im Auge und wenn sich das jetzt wirklich zu einem Trend entwickelt, dann würde ich da eventuell vielleicht auch mal ein Video drüber machen. Wir haben ja in einer Folge letztes Jahr auch schon ein bisschen ausführlicher über Two-Big-Lineups geredet, die Vor- und Nachteile und wie das so generell in der NBA funktioniert. Mhm. Und klar, wenn es jetzt der Plan A ist, dann wäre es schlecht. Aber so als Backup-Plan, als Möglichkeit zu haben, was man dann auch in der Regular Season immer wieder einstudieren konnte, da kann das schon nicht schaden. Bleiben wir gleich bei Bigs, denn die hätten jetzt gar nicht irgendwie groß ausformuliert. Lass mich so formulieren, die Lakers holen Verstärkung rein. Ich würde ganz gerne sehr kurz über den neuesten Move der Lakers reden. Wir haben sicherlich alle mitbekommen, der Trade wurde gecancelt von Seiten der Lakers. Man hat sich dagegen entschieden, nach erneuten Medizinchecks und Untersuchungen für Mark Williams zu traden, hat ihn zurück nach Charlotte geschickt und dafür Dorton Connett und Cam Reddish und die ganzen Assets zurückbekommen. Jetzt haben die Hornets offiziell Beschwerde bei der Liga eingereicht. Die Lakers fühlen sich so ein bisschen, als ob sie da von Charlotte über den Tisch gezogen wurden und hier ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt wurde und dass sie die Wahrheit halt erst später rausbekommen haben. Die Hornets haben so ein bisschen das Gefühl, die Lakers haben kalte Füße bekommen, weil sie overpaid haben und versuchen jetzt hier in irgendeiner Art und Weise noch zurückzutreten. Also beide Teams finden, dass ihnen hier ein wenig Unrecht getan wurde und die Hornets wollen da gerne jetzt auch dagegen vorgehen. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass die Trade-Deadline abgelaufen ist, ist es den Lakers jetzt natürlich nicht möglich gewesen, noch via Trade einen Ersatz reinzuholen und deswegen hat man sich jetzt dem Buyout-Markt zugewendet und dort Alex Len gesigned, wenn wir zurückerinnern, der hat sich mit den Sacramento Kings auf einen Buyout geeinigt und wollte eigentlich bei den Indiana Pacers signen. Jetzt, wo allerdings die Lakers aktiv sich auf die Suche nach einem Big Man auf dem Buyout-Markt gemacht haben, hat er sich dagegen entschieden, in Indiana zu sein und für die Lakers, was wenig überraschend ist, denn A, hast du in Indiana keine Palmen und kein Ozean und kein warmes Wetter das ganze Jahr, aber ich glaube, was relevanter ist, dass einfach, ja, die Pacers nicht um einen Titel mitspielen in dieser Saison und vor allem auch Alex Len keine so prominente Rolle anbieten konnten, eventuell sogar eine Rolle als Starter. Und deswegen wenig überraschend haben die Lakers hier einen Big Man bekommen, hinter dem zumindest mal ein anderes Team auf dem Buyout-Markt her war. Alex Len, gibt's nicht allzu viel zu sagen, soll jetzt auch nur eine ganz kurze Headline sein, ist mittlerweile 31 Jahre alt, ehemaliger 5. Pick, crazy, und spielte dieses Jahr 36 Spiele für die Kings, 3 davon als Starter, mit im Schnitt 7 Minuten pro Abend, also seine Minuten pro Abend gehen auch von Jahr zu Jahr konstant runter mittlerweile. Kein Gamechanger, aber der Dude ist ein Big Body und gibt den Lakers etwas, was sie halt so jetzt noch nicht hatten, und zwar einfach einen großen, schweren Mann in der Mitte, der Jackson Hayes nicht ist und der Jared Vanderbilt nicht ist und der Christian Koloko auch nicht ist. Er ist halt einfach ein Big Body. Er kann Lobs verwerten, er kann an den Brettern arbeiten, er bringt eine gewisse physische Präsenz mit, er kann zumindest mal im Post und bei physischen Duellen dagegen halten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er den Lakers 2 Stints mit jeweils 5-6 Minuten pro Abend gibt, vielleicht zum Anfang des 2. Viertels 5-6 Minuten und dann nochmal zum Anfang des 4. Viertels 5-6 Minuten. Und dann hat sich das aber, ja, ist halt einfach jemand, der die Lakers auch so ein bisschen absichert. Sollte sich jetzt Hayes irgendwie verletzen, sollte sich Koloko verletzen, einfach ein Body mehr. Und dafür haben die Lakers Christian Wood gewaved, der dieses Jahr, jetzt muss ich lügen, hat er überhaupt schon ein Spiel gemacht für die Lakers dieses Jahr? Lass mich ganz kurz nachschauen. Christian Wood hat noch kein Spiel für die Lakers gemacht. Dieses Jahr verletzungsbedingt. Letztes Jahr auch nur 50 Spiele gemacht. In den 50 Spielen hat er auch nicht wirklich gut gespielt. Ein fitter Christian Wood ist sicherlich der bessere Spieler, aber anscheinend sind die Lakers da jetzt auch nicht so optimistisch, dass er da in dieser Saison nochmal dem Team groß helfen kann. Maxi Kleber, da weiß man überhaupt nicht, ob wir den diese Saison nochmal sehen. Und deswegen Alex Len, ein Spieler, der jetzt kein Gamechanger ist, der jetzt nicht die Titelchance der Lakers in irgendeine Richtung groß bewegt, aber in Big Body, und das ist nun mal das, was das Team braucht. Ich hatte im Video neulich so ein bisschen über ein paar Kandidaten geredet, eventuell jemand wie Mo Bamba, der sich jetzt schon geeinigt hat mit den Clippers auf dem Buyout. Daniel Theis, der jetzt nicht in der NBA bleibt, der nach Monaco geht, Berichten zufolge. Und jemand wie Chris Boucher, eventuell von den Raptors, aber da ist dann halt auch die Frage, okay, wird es überhaupt zu einem Buyout kommen? Wie stehen die Chancen, dass er dann zu den Lakers geht? Das ist halt dann immer so die Frage. Und die Lakers konnten sich jetzt einfach auch nicht erlauben, hier abzuwarten noch ein paar Wochen, gucken, ob noch irgendwie andere Kandidaten verfügbar werden, die vielleicht ein bisschen besser sind. Und deswegen hat man jetzt hier den Erstbesten sich gegriffen. Und das ist ein ordentlicher Deal. Ja, ist jetzt natürlich kein Mark Williams in Topform, aber da geht es jetzt auch einfach darum, jetzt hier die Saison noch irgendwie zu überstehen, einigermaßen. Und dann kann man im Sommer sich den langfristigen Big Man auch dann ertraden.
Bei Alex Len finde ich sehr interessant, dass er sich im Laufe seiner Karriere quasi wieder ein bisschen zurückentwickelt hat. Also er kam von Phoenix gedraftet als kompletter mehr oder weniger Non-Shooter in die Liga, hat dann plötzlich 2018 bei den Hawks, das ist halt einfach das überragende Player-Development, nehme ich an, plötzlich angefangen Dreier zu nehmen und die sogar echt solide getroffen, mit jetzt beispielsweise in dieser 18er, 19er Saison 2,6 Dreier pro Spiel genommen, 36% getroffen. Über die nächsten Jahre Volumen dann wieder krass runtergegangen, aber die Quote, also über seine Karriere wirft er 32,2% von jenseits der Dreierlinie, also ein Center, der dir zumindest ab und zu mal, jetzt Spacing kann man das dann nicht wirklich bezeichnen, aber bei dem Volumen, aber der dir ab und zu mal eine kleine Gefahr von draußen gibt. Damit hat er jetzt die letzten Jahre wieder komplett aufgehört in Sacramento. Wer weiß, vielleicht können die Lakers das wieder so ein bisschen aus ihm rauskitzeln in dem Spacing-System an der Seite von Luka oder LeBron, die dann Pick-and-Roll laufen. Aber im Großen und Ganzen würde ich einfach ja mitgehen bei dem, was du gesagt hast. Sehr schade und sehr kurios auch irgendwie die Mark-Williams-Geschichte. Also, dass bei den Medizinchecks dann eine Kleinigkeit nicht passt und dann, dass dann zusätzlich noch ein Zweitrunden-Pick dann doch noch nachträglich mitgeschickt wird oder so. Das gibt's ja ab und zu mal. Aber dass ein Trade, vor allem ein Trade von dieser Größe und dieser ja öffentlichen Interesses einfach komplett zurückgenommen wird und dann auch noch nach der Deadline, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und das spricht so ein bisschen für die großen, großen Sorgenfalten, die man gesundheitlich halt anscheinend, also die man natürlich irgendwo haben musste. Da haben wir ja auch letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Oder haben wir, nee, in der Supporter-Folge war das, haben wir drüber gesprochen, ne? Als wir dann die restlichen Deals noch unter die Lupe genommen haben. Gerne reinhören, gerne supporten, wenn ihr Bock habt. patreon.com/doublestepback haben wir in unserer letzten Supporter-Folge über die letzten Deals am letzten Tag vor der Trade-Deadline gesprochen und ein paar Eindrücke aus unserer gemeinsamen Reise nach San Francisco geteilt. Wenn ihr da Lust drauf habt, gerne mal vorbeischauen. Meine Sorgenfalten generell, was dieses Lakers-Team angeht, waren nochmal deutlich tiefer als deine zum Beispiel. Gerade auch, was Mark Williams angeht, gerade auch, was die Defense angeht. Da hilft jetzt Alex Len auch nicht so riesig weiter. Ja, aber klar, die Titelchancen oder das Ceiling zumindest der Lakers für diese Saison, für die nächsten ein, zwei Jahre, mit LeBron jetzt noch, bevor dann sowieso ein Retool und eine neue Ära rund um Luka eingeläutet wird, die sind jetzt natürlich deutlich schlechter geworden, dadurch, dass du klar riesige Zweifel daran hattest, ob die Mark Williams-Geschichte funktioniert, aber du hattest zumindest diesen Outcome, diesen möglichen, den sehr guten offensiven Fit, eventuell die Chance, dass er sich zu einem guten Verteidiger entwickeln kann, jetzt wo er mal in einem seriösen Umfeld spielt. Das alles ist jetzt halt erstmal vom Tisch. Und jetzt musst du dich irgendwie mit Jackson Hayes und Alex Len auf der 5 durchschlagen durch einen angestrebten tiefen Playoff-Run. Das ist natürlich ein Bummer für Lakers-Fans und für die Lakers-Organisation. Mal gucken. Ich würde aber einfach das, was du jetzt alles über Len gesagt hast, unterschreiben an der Stelle, nicht allzu viel erwarten, aber trotzdem ist natürlich als positiv ansehen, dass sie ihn sich jetzt reingeholt haben und er wird ganz sicher mehr auch bringen können als Christian Wood.
Ja, wunderbar.
Lass uns doch gerne bei den Lakers direkt bleiben. Wir wollen nämlich heute sprechen über die ersten Eindrücke, die wir sammeln konnten und durften von den großen Trade-Chips, den großen Spielern, die Teams gewechselt haben jetzt zur Deadline. Natürlich allen voran Luca, da reden wir kurz über das Debüt. Wir reden über das Davis-Debüt bei den Mavs. Das habe ich hier gerade in meiner Headline sogar schon angerissen. Also passt perfekt. Deine Headline Lakers, meine Headline das Spiel, in dem AD sein Debüt gegeben hat. Würde ich sagen, da bleiben wir thematisch einfach jetzt mit dabei. Darren Fox haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut. Jimmy Butler bei den Warriors haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut. Und dann können wir ja hinten rausschauen, ob wir noch ein paar Worte übrig haben für die nicht gerade berauschenden ersten beiden Games von Dennis Schröder bei den Pistons oder von den ersten Eindrücken von Levine bei den Kings. Aber der Fokus jetzt natürlich erstmal auf den großen Vieren. Und ja, lass uns gerne bei den Lakers bleiben. Lass uns bei Luca einsteigen. Und da ist es jetzt natürlich standesgemäß, dein Part erstmal zum Besten zu geben. Wie hat dir das Luka Doncic-Debüt gefallen? Vielleicht hau ich einmal ganz kurz die Boxscore-Stats raus. 14 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists in 24 Minuten Spielzeit. In seinem ja nicht nur Debüt für die Lakers, sondern ja auch Comeback nach relativ langwieriger Verletzungszeit. 5 von 14 aus dem Feld, nur einen seiner 7 Dreier getroffen. Ja, wie haben dir die ersten 24 Minuten von Luka Doncic im Dress der LA Lakers gefallen? Vielleicht noch kurz dazu sagen, es war ein sehr, sehr deutlicher Sieg gegen die Jazz. Also vielleicht hätten wir ihn sogar die ein oder andere Minute mehr gesehen, dann noch im vierten Viertel, aber war schlichtweg nicht nötig.
Ja, ich denke, man konnte nicht die allzu heftigste Erwartungshaltung haben. Der Mann hat kein NBA-Basketball mehr gespielt seit Weihnachten.
Er hat, sorry, dass ich nochmal unterbreche, er hat gesagt, es war die längste Zeit, in der er kein Basketball gespielt hat in seiner gesamten Profikarriere.
Ja, und so sah er auch aus. Super rostig, wackelig, was den Wurf angeht, nicht auf dem körperlichen Level, das es braucht, um in der NBA zu dominieren, selbst für einen Spieler mit den Qualitäten von Luka Doncic. Also die Lakers haben wohl wirklich gewartet, bis er bei 100% ist. Die Verletzung ist zu 100% ausgeheilt. Ich fand's auch gut, dass man ihn dann nicht gleich eingesetzt hat am Samstag, obwohl alle damit gerechnet haben und ESPN komplett ihren Schedule umgestellt hat, um dieses Spiel zu zeigen. Und die Lakers haben gesagt, nein, wir warten noch 2 Tage, weil wir wirklich wollen, dass diese Verletzung komplett ausgeheilt ist. Aber dass er jetzt, was sein körperliches Level angeht und was die Shape angeht, nicht bei 100% war. Das war mehr als offensichtlich, wie gesagt, rostig, wackeliger Wurf, traf nur 1 seiner 7 Dreier. Und zudem wird es einfach noch super lange dauern, bis er komplett auf einer Wellenlänge mit den Kollegen ist, bis er sich an das System gewöhnt hat, bis sich vor allem auch die Kollegen an ihn gewöhnt haben, bis die Sets drin sind, der Fit mit LeBron. Das wird alles kommen. Das war jetzt in diesem Spiel natürlich noch nicht so da, aber da, ja, wer jetzt damit direkt gerechnet hat, dass er hier ein 40-Punkte-Triple-Double auflegt, der muss vielleicht ein bisschen an seiner Erwartungshaltung arbeiten. Was ich gesehen habe von Luka, hat mir sehr zugesagt. Die Lakers-Offensive war unaufhaltsam. Natürlich muss man das ein bisschen relativieren. Es war gegen eine sehr, sehr schlechte Defense der Utah Jazz. Aber obwohl Luka so war, wie ich ihn gerade beschrieben habe, sah das so ziemlich unaufhaltsam aus, wenn er mit LeBron zusammen auf dem Parkett erstand. JJ Redick hat einige Spielzüge laufen lassen für Doncic, einige Pindowns, wo er aus der Ecke hochkam, ein paar Handoffs, eine Chicago-Action, ein paar Horns-Spielzüge. Das wird, denke ich, dann auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren mehr werden, dass Luka da noch mehr in dieses System mit eingebaut wird. Ich gehe nicht davon aus, dass Redick ihn so einsetzen wird wie Kidd in den letzten Jahren und wirklich da ja nur Isoball mehr oder weniger Pick and Rolls laufen lässt, sondern das wird, denke ich, schon eine sehr spielzugorientierte Offensive trotzdem sein. Ist trotzdem sehr gut zum Korb durchgekommen, hat für Jackson Hayes aufgelegt, viele, viele einfache Looks, hat immer wieder auch Kickout-Pässe gespielt zu Hachimura, also die Kollegen profitieren sehr davon und haben auch schon profitiert in diesem ersten Spiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber LeBron bewegt sich anders. LeBron, erstmal seitdem dieser Trade durch war, hat er sich schon anders bewegt in den letzten Spielen, aber jetzt in diesem Spiel hat er sich nochmal anders bewegt. Also ich habe LeBron schon lange nicht mehr am defensiven Ende so arbeiten sehen. Mhm. Der Mann hat richtig Bock, diese Energie, also als ob ihm, ich hatte es auf YouTube gesagt, dieser Trade ihm ein neues Leben eingehaucht hat. Also der Mann hat Bock, der sprintet in der Transition vor, der bewegt die Füße, als wäre er 37 und nicht 40. Der Mann hat richtig Bock und ich hatte es auch direkt nach dem Trade schon gesagt, also weil einige dann so ein bisschen dachten, ja, wird er jetzt vielleicht auch getradet, whatever. Ich glaube, dass dieser Trade die Karriere von LeBron mal eben um 2 bis 3 Jahre verlängert hat, einfach weil das jetzt hier eine einmalige Möglichkeit und Opportunity noch ist, für ihn an der Seite von Doncic als Nummer 2 da noch ja sehr kompetitiven Basketball zu spielen. Und ich glaube generell, also natürlich müssen wir auf Lukas Leistung individuell gucken, irgendwann, jetzt in diesem Spiel noch nicht. Was für mich halt so ein bisschen interessanter war jetzt in diesem Spiel ist, was bedeutet das jetzt schon für die Kollegen? Diese Kettenreaktion, die da ausgelöst wird, dass ein Jackson Hayes auf einmal viel, viel leichtere Looks bekommt, dass ein Hachimura und ein Finney Smith und ein Vincent, diese Kick-Out-Pässe, die sie bekommen, diese Möglichkeiten, dass für sie Vorteile erweitert werden, das wird für sie jetzt viel, viel leichter, dass ein Austin Reeves jetzt die dritte Option der Offensive ist und nicht mehr die zweite Option, was dem Austin Reeves helfen wird. Wie gesagt, die Kettenreaktion, die das Ganze auf LeBron haben wird, dass LeBron jetzt einfach Kraft sparen kann, dass er sich längere Pausen genehmigen kann, wenn er auf der Bank sitzt, dass er auch mal auf dem Parkett sich eine Pause gönnen kann, weil Luca die Offensive läuft, dass LeBron mehr verteidigen kann, dass LeBron, wenn er was macht, das dann besser machen kann, weil er einfach mehr Energie hat, dass LeBron jetzt am Ende von Spielen nicht die Puste so ausgehen wird, hoffentlich, wie jetzt es in der Vergangenheit der Fall war, weil er das Team carryen musste den Rest des Spiels. Das heißt, ich glaube einfach, dass die Bigs einen leichteren Job haben werden mit Doncic, dass die Spot-Up-Shooter einen leichteren Job haben werden, dass LeBron und Reeves und Vincent, also die 3 anderen Ballhändler, alle einen einfachen Job haben werden und gerade offensiv, so ich habe mich schon eigentlich sehr jetzt gesehen, die Lakers hatten so ein Offensiv-Rating in den Minuten mit LeBron und Luka, so da sollten wir jetzt noch nichts drauf geben. Es war gegen Utah, es ist eine kleine Sample-Size. Ich glaube, dass diese Offensive unaufhaltsam aussehen wird und die Defensive, ja, das ist dann halt die Frage. Da können wir aber auch mehr erst zu sagen, wenn da schwierigere Tests kommen, wenn ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Aber ey, die Lakers sehen gut aus. Man hat 9 der letzten 10 gewonnen. Man hat die 5 beste Offense und beste Defense statistisch in dieser Zeit, das 2. beste in der Trading, beste effektive Wurfquote, bestes Shooting in den letzten 10. Und wenn Doncic zurückkommt und in Shape kommt und fit bleiben kann, dann ist das ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Basketballteam, selbst in dieser Saison schon. Und ich denke, kleinere Ansätze davon hat man gegen die Utah Jazz auch schon beobachten können. Und ich finde auch, die Lakers haben, abgesehen vom Sportlichen, bisher einen Top-Job gemacht. Luka in L.A., willkommen zu heißen, LeBron hat ihn als letztes reinlaufen lassen, die haben T-Shirts vergeben an jeden Fan, der dabei war. Man hat bisher einen herausragenden Job gemacht, dass Luka sich gut aufgenommen fühlt und ich denke, das ist auch wichtig in der derzeitigen Lage und Situation, in der er sich befindet. So, sein Dad hatte gute Plätze, man hat von seinem Team, was er in Dallas am Start hatte, hat die alle zu den Lakers rangeholt, die Family ist da alles am Start. Also die Lakers haben einen Top-Job gemacht da bisher. Und sportlich sah es jetzt auch nicht so schlecht aus im ersten Game. Deswegen, ich bin happy.
Kurze Bemerkung nebenbei noch, weil du auch gerade LeBrons Stimmung und offensichtliche Begeisterung angesprochen hast. Ich bin, je länger ich mir darüber Gedanken mache, immer weniger überzeugt davon, dass weder Luca noch LeBron noch AD im Vorfeld von diesem Trade wussten. Irgendwie, ich kann es jetzt natürlich nicht belegen, und ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr mit LeBron persönlich gesprochen, muss ihn mal wieder anrufen, aber er wirkt auf mich so als, klar, irgendwo tut das sicherlich weh, dass sein Kumpel Davis, mit dem er durch viele Berge und Täler gegangen ist, viele Schlachten geschlagen hat, dass der jetzt nicht mehr an seiner Seite ist, aber er war von Minute 1 an, als wir seine Reaktionen rund um den Trade mitbekommen haben, war er sehr, sehr hyped, verständlicherweise, basketballerisch, und Auch solche Kleinigkeiten wie, dass AD auf seinen Trade-Kicker verzichtet hat. Irgendwie so 30 Minuten, nachdem der Trade bekannt gegeben wurde. Weiß ich nicht, ob er in 30 Minuten die Entscheidung getroffen hat, auf 5, irgendwas Millionen zu verzichten oder wie viel das waren. Irgendwie, ich bin immer weniger überzeugt von der Version der Geschichte, dass Nico Harrison und Rob Pelinka sich da in einem Coffeeshop heimlich getroffen haben und dann plötzlich wurde der Trade finalisiert. Aber das nur am Rande. Wir wollen ja hier auf die basketballerische Ebene und auf das Parkett schauen. Ich gehe voll mit, deine Eindrücke von Luca. Ich finde, er sah sehr, sehr rostig aus. Aber auch das, wenn jetzt von diesen 7 Dreiern vielleicht 2 oder 3 fallen statt nur einer, dann sehen auch die Wurfquoten schon besser aus. Dann hat er noch ein paar mehr Pünktchen gesammelt. Und dann ist es halt plötzlich so ein 20-5-5 Debüt in 25 Minuten oder so. Da sind die Nuancen sehr, sehr klein. Er sah rostig aus, er sah noch nicht super aus. Aber trotzdem, sowohl die Lobs, die er Jackson Hayes geworfen hat, 2 waren es mindestens, vielleicht sogar 3. Dieser Outlet-Pass, den er hatte auf LeBron in der Transition, der Kevin Love-Style, da waren so Ansätze zu erkennen, die
2 Lobs waren es. Vielleicht sein erster Assist, okay, wo er der Trailer war, Eurostepped und dann No-Look-Lobbed und dann erstes Play zu Beginn der zweiten Hälfte, Pin-Down, Hayes rollt ab, Luca steckt ihm direkt den Lob durch und der Dank von Hayes. 2. Red weiter.
Ja, das waren einfach Szenen, Situationen, die ja Optimismus geschürt haben. Zum einen in mir, zum anderen sicherlich noch mehr in Lakers-Fans. Da kann man sehr, sehr optimistisch auf die Zukunft blicken. Wie gesagt, bigger picture. Meine Sorgen und meine Skepsis rund um das Team bleibt groß. Erstens vor allem natürlich wegen dem Loch auf der 5 und wegen der Defense, aber immer noch leicht auch wegen dem Fit von LeBron und Luca. Aber auch da muss man sagen, im ersten Spiel, das waren sehr, sehr positive Indikatoren. Wir müssen abwarten. Wir können da natürlich ein Urteil erst fällen, wenn wir Luca erstens mal fit gesehen haben und wenn ja wir einfach eine größere Sample Size haben. Fit ist vielleicht ein gutes Stichwort. Nicht im Sinne von, wie gut passt das, weil das schien sehr, sehr gut zu passen in diesen ersten Momenten. Vielleicht hatte der ein oder andere sogar einen Anflug von, boah, ja krass, Anthony Davis, hatte der Nico Harrison, ist es vielleicht doch ein heimliches Genie und wir alle sehen es nur nicht. Hat leider nicht allzu lange angehalten. Anthony Davis in seinem Debüt gegen die Rockets 31 Minuten, musste dann irgendwann wegen einer Non-Contact-Injury, die sich jetzt als Bauchmuskelverletzung herausgestellt hat, der Grund, warum er auch vor dem Trade schon ein Weilchen raus war und der Grund, warum er jetzt mindestens mal einen Monat raus sein wird, was man so hört. Diese 31 Minuten waren mit Ausnahme von, wie gesagt, so einer kleinen Phase im dritten Viertel, als er dann mal wieder, das war im ersten Spiel die komplette Anthony Davis Experience. Absolutes Beast in der ersten Halbzeit. Am Ende Boxscore 26 Punkte, 16 Rebounds, 7 Assists, 3 Blocks. Beide Dreierversuche, die er genommen hat, hat er getroffen. 10 von 18 aus dem Feld, 6-mal an der Freiwurflinie. Überragend. Dann die Verletzung, ohne Einwirkung eines Gegners. Jetzt die Ausfallzeit, davor noch so eine Phase, in der er einfach mal abgetaucht ist im dritten Viertel. Wie, da können Lakers-Fans auch ein Lied von singen. Ja, es war die komplette Anthony Davis-Experience und unterm Strich bleibt jetzt erstmal stehen, dass Anthony Davis ein Weilchen ausfallen wird. Was natürlich zum einen, zumal jetzt Daniel Gafford und Derek Lively war ja sowieso schon draußen, also die Mavs haben jetzt halt plötzlich gar keinen Center mehr. Ist nicht Dwight Powell sogar auch verletzt? Nicht, dass es jetzt einen großen Unterschied machen würde, ob Dwight Powell zur Verfügung steht oder nicht. Aber ich meine, ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass der sogar auch fehlt aktuell. Gucke ich mal kurz nebenher. Ja, Powell will likely sit out until at least after the All-Star Break. Ist eine Meldung von gestern gewesen. No update on the status of the big man. Ja, schwierig. Das ist zum einen natürlich jetzt super ungünstig für die Mavericks, die, wenn wir einen Blick auf die Standings werfen, ganz schön aufpassen müssen, dass sie nicht vielleicht sogar aus den Play-in-Plätzen irgendwann rausfallen. Auch das vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Die aktuelle Lage in der Western Conference. Die Mavericks sind 8. mit einer Bilanz von 28-26. Ah, ich bin gerade bei BKRF, da sind jetzt die Spiele von heute Nacht wieder nicht mit drin, ne? Das ist immer so eine Angelegenheit. Lass mich kurz in die NBA-App schauen. Ja, 8. mit einer Bilanz von 28-26. Das sind sogar die aktualisierten Standings, wenn ich sie richtig sehe, auf PKRF. Sie haben einen Sieg mehr als die Kings und Warriors. Sie haben zwei Siege mehr als die Phoenix Suns, die auf 11 stehen. Und dann sind das ja schon die Play-In-Plätze. Und sie haben nur 5 Siege mehr als die San Antonio Spurs, die soeben mit De'Aaron Fox versuchen, ein wenig Rückenwind aufzunehmen und noch in dieses Play-In reinzustoßen. Die Suns sind nicht gut drauf. Kings, Warriors, Spurs, jeweils kleine, ja, Wundertüten. Aber der Outcome, dass die Mavericks am Ende hier Zwölfter werden im Westen, der ist jetzt alles andere als unrealistisch. Und wenn jetzt AD so eine Weile fehlt und Kyrie Irving dieses Team tragen muss, ohne irgendeinen Big an seiner Seite, das könnte ganz schön schnell, ganz schön düster aussehen in Dallas. Wo ist deine Gefühlswelt jetzt gerade? Wie gesagt, Debüt zumindest mal eine Halbzeit lang überragend von Anthony Davis. Du hast die Nico Harrison-Vision förmlich spüren können in der Halle, wenn man so will. Und dann, ja, aber auch der Rest der Anthony Davis Experience.
Ja, der Trade war halt vorher schon eine Katastrophe und sieht natürlich jetzt deutlich, deutlich schlechter aus. Wenn Anthony Davis jeden noch so toughen Shot trifft, dann ist er, Spoiler, halt ein richtig, richtig guter Spieler. Und er hat halt einen Inverted Pick-and-Roll Stepback Dreier getroffen, er hat einen Fadeaway Midrange Jumper getroffen, er hat einen Face-Up Pull-Up Midrange Jumper getroffen. So klar, wenn die alle fallen, dann sieht das unaufhaltsam aus, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass jede Version von Anthony Davis, die nicht die Bubble-Version war, halt all diese Jumper nicht wirklich effektiv trifft. Und das ist ja auch was wir immer wieder bei den Lakers gesehen haben und auch immer wieder an Anthony Davis kritisiert haben. Der kann Hälften haben, wo er 25 bis 30 Punkte auflegt, top in Szene gesetzt wird, all diese Tough Shots trifft und dann in der zweiten Hälfte von irgendwelchen Playoff-Games oder auch Regular-Season-Games, da macht er dann zwei Pünktchen. Da gibt's 4-5 Minuten am Stück, wo er am Offensiven den Ball nicht einmal berührt. Und das ist immer so ein bisschen das Anthony Davis-Problem, dass halt alles passen muss. Er muss in Szene gesetzt werden und die Tough Shots müssen fallen. Und das eine kann er halt nicht so wirklich beeinflussen und das andere kann er halt auch nicht so wirklich beeinflussen, so, weil die Tough Shots sind halt immer mal auch so 50-50-Bälle, wo du halt dann auch gut und gerne mal eine Reihe von daneben setzen kannst. Das geht jedem Spieler so. Und wie er in Szene gesetzt wird, kann er halt auch nicht so wirklich beeinflussen. Und das ist der Grund, warum Anthony Davis nie so ein konstanter Scorer war, wie ein Joel Embiid, wie ein Nikola Jokic auf seiner Position, die einfach auf einem ganz anderen Creator-Level waren. Und deswegen, ja, waren meine Sorgen, was diese Dallas-Offense angeht, ja von Anfang an da, dass Anthony Davis nicht der Spieler ist, der dir konstant pro Abend 30 Punkte gibt und du dich darauf verlassen kannst, dass er für dich abliefert. So, selbst wenn man dieses ganze Verletzungsthema außen vor lässt, dann ist Anthony Davis ein sehr flawed offensiver Creator mit einer ganzen Reihe von Schwachstellen, die schon neben LeBron James teilweise problematisch waren und dann halt neben dem Kyrie Irving, der lange raus ist aus seiner Prime, wahrscheinlich noch mehr ins Gewicht fallen werden, wenn er denn dann wieder zurückkommt. Und der Verletzungsaspekt, klar, Anthony Davis ist jemand, der in den letzten 1-2 Jahren Glück hatte, dass er sich nicht wirklich schwer verletzt hat. Ich glaube nicht, dass er heute weniger verletzungsanfällig ist, als er es vor 2-3 Jahren war. Ich glaube einfach, dass jetzt das letzte Jahr, wo er, ich glaube, 70 Spiele, sowas die Dreh rum gemacht hat, dass es einfach ein Jahr war, wo er einfach auch so ein bisschen Glück hatte, dass ihm halt nichts passiert ist, so. Und in den anderen Jahren hat er halt dann mal Pech gehabt, so. Wir reden hier, glaube ich, über einen verletzungsanfälligen Spieler, der jetzt für ihn gut einfach mal eine Periode hatte in letzter Zeit, wo er nicht so heimgesucht wurde von Verletzungen, aber er ist nach wie vor ein verletzungsanfälliger Spieler, der jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist. Es ist eine Non-Contact-Injury gewesen, was auch selten ein gutes Zeichen ist, wenn sich Spieler schwerer verletzen, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Das hätte man in Dallas vielleicht ein bisschen mit einkalkulieren sollen. Es ist jetzt das, also sollte Anthony Davis, ich hatte es in einem meiner Reels gesagt auf Instagram, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sollte Anthony Davis mehr als 10 Spiele verpassen jetzt, und davon würde ich ausgehen, dann ist es das 7. Mal in den letzten 7 Jahren, dass er mindestens 10 Spiele verpasst. Hast du das Reel gesehen?
Nee.
Willst du raten, wie oft es bei Luka in den letzten 7 Jahren der Fall war, dass er mindestens 10 Spiele am Stück verletzungsbedingt verpasst hat?
Gar nicht.
Einmal, und das ist jetzt gerade.
Ah, okay.
Nur um das mal so ein bisschen einzuordnen, dass der fette, faule, 25-jährige Spieler, mit dem man nichts gewinnen kann, der auch super verletzungsanfällig angeblich ist, ein einziges Mal in seinen bisherigen 7 Jahren mindestens 10 Spiele am Stück verletzungsbedingt verpasst ist. Und bei Anthony Davis kannst du halt damit rechnen, dass es einmal pro Jahr der Fall ist. Und jetzt sieht's halt so aus, als ob es wieder so ist. Deswegen katastrophaler Trade für Dallas, katastrophal, was man drumherum macht, dass man eigenen ESPN-Reportern Sachen erzählt, die dann in die Welt hinaustragen, in Sachen Morddrohung und wie böse einige Fans sind. Und dann gibt es andere Journalisten, die halt dann bei der Dallas-Polizei mal angerufen haben, gefragt haben, ob das wirklich so ist. Und hat sich herausgestellt, dem ist gar nicht so, dass Fans rausgekickt werden, weil sie irgendwelche Schilder hochhalten oder weil sie irgendwelche Chants starten, teilweise sogar Kinder, dass wir ultra spät erst erfahren haben, was mit Anthony Davis ist. Und ich will jetzt hier kein Verschwörungstheoretiker sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch einige Details vielleicht von dieser Davis-Verletzung weggelassen wurden bisher, weil jetzt vom Team eine offizielle Timeline gibt es noch nicht. Und dass Jason Kidd nach dem letzten Spiel auf der Pressekonferenz nicht geredet hat, ist auch sehr unüblich. Um nicht zu sagen, das ist untersagt, weil die Coaches müssen nach dem Spiel und vor dem Spiel mit den Presseleuten reden, dass Nico Harrison bis auf diese lächerliche 5-minütige PK, die ja nicht mal seine war, sondern die von Kidd vor dem ersten Spiel nach dem Trade, dass er sich auch bisher geweigert hat, mit den Presseleuten in irgendeiner Art und Weise zu reden und auf dieser Pressekonferenz, wo die 3 Neuzugänge vorgestellt wurden, da auch nichts zu sehen war und einfach sich da komplett zurückhält und versteckt und keine Antworten irgendjemandem geben will, dass hier irgendwelche Mavericks-Eigentümer jetzt im Nachhinein immer noch nachtreten müssen gegen Luka. Ja, kein besonders guter Look für die gesamte Mavericks-Organisation in den letzten Tagen. Und dann verletzt sich halt auch noch Anthony Davis, was dann einfach noch auch ein bisschen Pech ist. Aber mir tut's vor allem für die Fans leid, mir tut's für Anthony Davis leid, mir tut's auch für die Mitspieler leid. Aber ganz ehrlich, ihr habt für einen 31-jährigen verletzungsanfälligen Spieler getradet und habt euch dabei benommen wie, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt hier nicht sagen, dann, ja, Karma. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid für Anthony Davis und es tut mir leid, so von Ironie und Karma und Haha so zu reden, wenn sich einer meiner Lieblingsspieler verletzt hat und das ist für die Fans natürlich auch eine Katastrophe, aber rein auf die zu schauen, die die Entscheidung getroffen haben und die Eigentümer und General Manager und Ownership und wer auch immer, es ist schon ein bisschen Karma, dass Anthony Davis sich verletzt hat. Ich hoffe, ich bin jetzt kein schlechter Mensch, weil ich so denke.
Ja, nee, nicht deswegen.
Nicht deswegen, okay.
Ja, wollen wir, und auch so die ganzen Eindrücke drumherum in der Halle, dass der Besitzer ausgebuht wurde, als er da kurzzeit auf seinen Platz läuft und sich dann noch umdreht zu seinem Kompagnon und sagt, buhen die mich aus? Warum? Ja, warum wohl?
Das, so wie Taylor Swift beim Super Bowl, so, hä?
Was buhen die jetzt hier auf einmal?
Dass Fans rausgeworfen werden, weil sie irgendwie in die Jumbotron-Kamera Fire Nico
Kisscam ist jetzt auch abgeschafft.
Ja, es ist ein bisschen Land
und Dirk hätte auch gerade zum Lakers-Spiel gehen können, ohne darüber zu twittern. Hat er nicht.
Hat er nicht.
Ganz bewusst.
Eieieiei. Wir werden ein gründliches Auge drauf haben, wie das weitergeht in Dallas, Texas. Möchtest du in Sacramento, California oder in San Francisco, California weitermachen und wo wir uns dann über den nächsten Neuzugang unterhalten?
Über wen reden wir in Sacramento?
Ah, das ist ein sehr guter Hinweis. Die Aaron Fox nicht mehr. Dann meine ich natürlich San Antonio, Texas. Das wäre auch eine viel bessere Überleitung gewesen. So, bleiben wir in Texas oder geht's rüber nach Kalifornien? Wir tun jetzt so, als ob wir das geschnitten hätten. 3, 2, 1, weiter geht's. Julius, bleiben wir in Texas, um über den nächsten Neuzugang zu sprechen, oder geht's rüber nach Sunny California, beziehungsweise Sunny in unserer eigenen Erfahrung nicht ganz so Sunny California?
Kannst du dir vorstellen, ich habe jetzt einen Homie von mir, der jetzt gerade in San Francisco ist, der hat jetzt ein Bild gepostet, blauer Himmel, Golden Gate Bridge hinter ihm.
Super.
Und das auch schon vor 2 Tagen. Ich dachte mir, Digga, das kann nicht dein Ernst sein. Ach nee. Naja, lass uns in Texas bleiben.
Sehr gerne.
Und über De'Aaron Fox reden, der jetzt mittlerweile schon seine ersten 4 Spiele absolviert hat für sein neues Team. In diesen 4 Spielen legt er im Schnitt 21 Punkte, 9 Assists bei einem karrierebesten 122er Offensivrating. Ich habe ein Wort für dich. Game Changer. De'Aaron Fox in diesem Team ändert halt wirklich alles. Nur 56% durch Shooting bisher. Viele dieser tough Stepback Midranger Dreier fallen bisher noch nicht so wirklich. Auch hier, eh die Chemie da ist mit Wemby. Das wird eine Weile dauern. Wir reden ja über zwei der besten Spieler der Welt, die sich so ein bisschen aneinander gewöhnt haben, selbst wenn sie sehr kompatibel von den Positionen her sind. Das wird seine Zeit dauern. So viel habe ich gar nicht zu sagen dazu. De'Aaron Fox bringt halt einfach ein Element rein, was dem Team bisher so gefehlt hat, und zwar Dribble Penetration, Rim Pressure und dann halt Plays machen. Also wie oft er jetzt in diesen vier Spielen schon die Defense des Gegners durchbrochen hat und dann zu Harrison Barnes, zu Stephon Castle, zu Wemby, zu wem auch immer rausgekickt hat und Vorteile kreiert hat, die Defense dazu gebracht hat, sich zusammenzuziehen und auf ihn sich zu konzentrieren. Das ist bemerkenswert. Wir sehen, dass jetzt die Spurs auch mittlerweile einfach jemanden haben, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann am Perimeter. Also das ist ja immer so ein bisschen das Ding gewesen. Wemby als Creator, das braucht noch ein bisschen Zeit. Das muss noch ein bisschen weiter reifen, bis Wemby wirklich als Creator auch für seine Kollegen und für sich selber seinen eigenen Shot und so, bis er da wirklich auf dem allerhöchsten Level ist. Und was man bisher einfach immer so ein bisschen beobachten konnte, ist, dass die Spurs da halt niemanden haben, der da so richtig aus dem Pick-and-Roll raus, aus dem Dribbling, sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, auch in den Non-Wemby-Minuten. Und dann hat man da jetzt halt gleich einen Spieler reingeholt, der das halt auf dem allerhöchsten Level kann, immer wieder im Pick-and-Roll, wie gesagt, zum Korb kommt, der nach Switches im 1 gegen 1 attackiert, der den Ball vorträgt und der halt dann Plays macht, auch gerade in der Crunch-Time. Ich hatte mir die Schlussphase live angeguckt gegen die Hornets, was man ja leider verloren hat. Ganz knapp, weil Fox den Ball dann eine halbe Sekunde zu spät erst losgeworden ist. Aber auch da hat er diesen Klatsch-Zweier getroffen, kurz vor Ende, wo Miles Bridges dann drauf geantwortet hat und dann diesen Dreier getroffen, der halt einfach nur etwas zu spät erst seine Hand verlassen hat. Also da hat man die Vision auch schon gesehen, einfach diesen Shot created zu haben, auch für knappe Crunch-Time-Spiele. Wir haben jetzt noch nicht so ultra viel taktisch super ausgreifendes Stuff gesehen. Es sind viele Pick-and-Rolls natürlich, viele ISOs, einige Double-Drags, auch teilweise mit Wemby als einen der Screener, einige ja Chicago-Actions, einige Pin-Downs, bei denen er dann hochkommt und an den Ball kommt. Eine Szene hat mich begeistert, da hat Chris Paul den Ball vorgetragen und der erste Double-Drag-Ball-Screener war halt Fox und der zweite war Wemby. Und ich weiß nicht, gegen wen sie da gespielt haben, aber die Defense hatte halt keinen blassen Schimmer, was da gerade passiert ist. Dann ist Wemby abgerollt. CP3 hat den Ball zu Fox gespielt, der dann zum Korb durch ist und super easy per Layup gefinished hat. Also da stehen ihnen wirklich alle Möglichkeiten offen. Ich mag es auch, dass man bisher noch mit Paul und Fox startet und Spiele closed. Das wird natürlich dann langfristig Stephon Castle sein an der Seite von Fox. Aber gerade jetzt für den Anfang kann es, glaube ich, nicht schaden, jemanden wie Chris Paul da noch mit auf dem Parkett stehen zu haben. Die Spurs sind ein anderes Team jetzt schon in der Transition im Vergleich zu der Zeit vorher. Und wie gesagt, das Wemby Fox Pick and Roll, das wird kommen im Verlaufe der Zeit. Bisher haben wir relativ viele Switches gesehen, wo dann entweder Wembanyama dann den Ball bekommen hat und zur Arbeit gegangen ist oder halt Fox zur Arbeit gegangen ist. Ich weiß nicht, wie man dieses Two-Man-Game langfristig stoppen will. Deswegen, also, ja, San Antonio ist ein ganz anderes Team jetzt, gerade am offensiven Ende. Und De'Aaron Fox ist da ein kompletter Game-Changer für dieses Team bisher.
Zwei Anmerkungen. Einmal kurz der Devil's Advocate, beziehungsweise der Kritiker, den ich spielen möchte. Möchte aber davor dazu sagen, dass ich im Großen und Ganzen sehr zustimmend genickt habe hier die ganze Zeit, während du gesprochen hast. Gehe ich mit, absoluter Gamechanger. Das wird vor allem natürlich in solchen Momenten wie in diesem ersten Spiel, diesem Debüt in Atlanta, 24 Punkte und 13 Assists, die er da aufgelegt hat, ziemlich effizient, außer dass der Dreier nicht so super gefallen ist. Und jetzt auch das letzte Spiel in Washington, das sie gewonnen haben, mit 30 Punkten, 6 Assists. Da sind schon richtig, richtig gute Sachen zum Teil dabei. 4 Steals zum Beispiel geholt gegen die Hornets, aber in Charlotte und in Orlando gewackelt aus dem Feld. Vor allem das Orlando-Spiel war mit 9 Punkten, 5 Turnovern sehr, sehr wackelig. Also es waren jetzt schon auch Höhen und Tiefen dabei in diesen ersten 4 Spielen. Aber vor allem meine Frage an dich, warum zur Hölle startet Chris Paul jetzt noch in diesem Team?
Es sah bisher nicht schlecht aus. Es ist eine gute Frage und langfristig wird er auf gar keinen Fall weiterhin starten. Weiß nicht, vielleicht, wenn man einfach die Transition so ein bisschen einfacher gestalten möchte. Chris Paul hat in Lineups mit mehreren Guards auch funktioniert in der Vergangenheit schon. Und es kann, glaube ich, einfach nicht schaden, so einen weiteren Ballhändler und so einen spielintelligenten Spieler zu haben, um Fox da so ein bisschen rein zu easen. Das war crazy denglisch, so, um das einfach ja einfacher zu machen, hier reinzukommen und ihm nicht gleich komplett die Schlüssel der Offense in die Hand zu geben, sondern da einfach noch so ein Connector-Piece mit da zu haben. Ich find's jetzt nicht schlecht.
Okay, aber du stimmst mir zu, dass mittel- und langfristig, also langfristig ist ja bei Chris Paul sowieso kein so Thema mehr.
Hundertprozentig, ja, selbst wenn die jetzt dieses Jahr in die Playoffs kommen, darf
dann
in
muss er von der Bank kommen, oder?
Nicht starten.
Und Castle an der
Seite. Ja, safe, safe. Okay. Es ist auch cleaner, ihn dann einfach für diese Second Unit zu haben. Ja,
absolut. Das ist so die perfekte Rolle, die er ja auch zum Beispiel letztes Jahr bei den Warriors hatte. Nur halt jetzt dann in einem traditionelleren System, wo ich mir halt wirklich vorstellen könnte, dass er da viel besser aufblühen kann als so ein bisschen, ich bin dann, du bist dran mit Fox. Ich stimme dir zu, es sah jetzt nicht super schlecht aus bislang, aber es waren halt bislang die Hawks, Hornets und Wizards Defenses und dann gegen die Magic sah es schon wieder nicht mehr so geil aus. Es macht für mich einfach viel, viel mehr Sinn, Chris Paul von der Bank kommen zu lassen, die beiden mehr zu staggern. Dann hast du immer einen von beiden auf dem Feld. Und selbst in diesem hohen Alter und diese Kritikpunkte, die wir an Paul hatten im Laufe der Saison, weswegen es ja auch so ein frischer Wind im wahrsten Sinne des Wortes ist, dass De'Aaron Fox jetzt damit drin ist, weil er viel, viel mehr Tempo hat, viel, viel mehr Zug zum Korb, mehr an die Linie kommt, etc. Alles Dinge, die einfach Chris Paul in diesem Stadium seiner Karriere abgehen und die er nicht mehr so sehr liefern kann, weswegen ich auch das Two-Man-Game mit Wemby bislang sehr, sehr gut finde mit Fox im Vergleich zu dem CP3 und Wemby-Duo davor. Aber CP3 als immer noch mehr als potenter Playmaker und Floor-General von der Bank und dann aber in der Starting-Lineup Vollgas mit Fox, mit Castle, mit Wemby. Und gib ihm Athletik, Schnelligkeit, trotzdem noch einigermaßen Shooting, aber das ist in allen, das ist auch mit Chris Paul, das ist in allen Lineups ein Fragezeichen. Würde mir viel, viel besser gefallen. Ich hoffe, dass wir das dann im Laufe der nächsten Wochen direkt schon sehen werden.
Mhm. Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, Jimmy Butler, der in seinen ersten beiden Spielen in Golden State für die, also nicht in Golden State, sondern in Chicago und in Milwaukee, aber in Diensten der Golden State Warriors richtig gut aussah im Großen und Ganzen. In Spiel 1 in Chicago, beide Spiele haben sie gewonnen. Spiel 1 in Chicago 25 Punkte in 29 Minuten, 7 von 12 aus dem Feld, 11 von 13 von der Freiwurflinie. Und wenn ihr einen Stat haben möchtet, der verdeutlicht, wie wenig Bock Jimmy Butler in seinen letzten Spielen in Miami hatte und wie viel Bock er jetzt bei den Warriors hat. Freiwurfversuche von Jimmy Butler in seinen letzten drei Spielen für die Heat. 4, 2 und 4. Freiwurfversuche von Jimmy Butler in seinen ersten beiden Spielen für die Warriors. 13 und 15. 9 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals in diesem zweiten Game in Milwaukee. Dazu 31 Punkte. Starkes Spiel gemacht, auch wenn er da aus dem Feld sehr gestruggelt hat. 4 Assists, 2 Rebounds, 1 Steal, 1 Block noch eingestreut bei diesen 29 Minuten und 25 Punkten gegen die Bulls. Also bislang, vor allem, das habe ich jetzt heute Morgen auch nochmal nachgeschaut, die Warriors sind, glaube ich, viertletzter im NBA-Vergleich, was die Rim-Frequency angeht. Und da wissen wir ja alle und treue Double-Step-Back-Hörer wissen vor allem, dass eine hohe Rim-Frequency in der Regel keine allzu schlechte Sache ist. Da hilft Jimmy Butler jetzt schon, er zieht zum Korb, er geht an die Linie, er ist ein gutes Connector-Piece. Wie gesagt, 4 Steals gegen Milwaukee, auch in der Defense präsentiert er sich bislang gut. Also sehr, sehr positive Eindrücke, würde ich sagen, von diesen ersten zwei Spielen.
Ja, ich fand ihn jetzt individuell nicht so wahnsinnig überzeugend, was halt aber auch einfach damit zu tun hatte, dass er jetzt super lange keinen richtigen NBA-Basketball mehr gespielt hat. Der hat es nach dem Spielen auch immer wieder gesagt gehabt, der ist noch nicht mal ansatzweise auf dem körperlichen Level, auf dem er sein muss. Man sieht ihm das vielleicht nicht so an, wie man es mit Luka Doncic angesehen hat. Und der war jetzt auch nicht verletzt in dem Sinne. Aber dass der halt nicht so richtig NBA-Basketball gespielt hat, das konnte man ihm, denke ich, schon ansehen. Konditionierung war nicht da, wo sie sein soll. Er hat auch relativ schnell, ich glaube, nach dem zweiten Spiel oder im zweiten Spiel nach 5 Minuten am Anfang gleich zu Steve Kerr signalisiert, ich brauche eine Auszeit, und das kennen wir eigentlich gar nicht von Jimmy Butler. Also diese generelle Aggressivität. Seine Beine waren jetzt auch noch nicht bei den Jumpshots so richtig dahinter. Viele der Würfe waren zu kurz bisher. Deswegen war jetzt individuell aus dem Feld noch nicht so wirklich effektiv unterwegs, das konnte man, denke ich, schon beobachten. Also Jimmy Butler, sobald er dann, denke ich, relativ bald nach dem All-Star-Break wieder auf diesem konditionellen Level ist, was wir von ihm gewöhnt sind, dann wird das auch wieder ganz anders aussehen. Ja, so jemanden zu integrieren, wird eine Weile dauern in so ein kompliziertes System. Ich meine, die Lakers können zu Luka mehr oder weniger sagen, ey, du bist das System. Jimmy Butler wird halt wirklich eingefügt in dieses System. Und ich stelle mir das noch ein kleines bisschen schwieriger vor. Wir haben einige Off-Ball, Off-Screen-Actions gesehen, die Steph und Jimmy Butler zusammen so involviert haben. Ich glaube, es waren sogar seine ersten Punkte aus dem Feld. Dieser Lob gleich am Anfang gegen Chicago, wo Steph quasi den ersten dieses Stagger-Screens stellt für Butler. Und Butler cuttet dann aber Backdoor zum Korb und wird dann dort von Buddy Hield oder so angespielt. Da ließ sich dann die Vision schon so ein bisschen erkennen, dass man da sehr viel machen kann. Wie gesagt, ich denke auch nach wie vor, dass Butler ein ziemlich, ziemlich guter Off-Ball-Shooter ist, auch wenn er jetzt kein so herausragender Spot-Up-Shooter ist. Also das wird fantastisch aussehen. Aber mehr als die Vision, was mal werden kann, konnte ich aus diesen beiden Spielen nicht erkennen. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass die Warriors gut dastehen, weil sie trotzdem beide Spiele deutlich gewonnen haben. Obwohl Jimmy Butler noch nicht mal im Ansatz der Spieler jetzt war, den sie sehr wahrscheinlich bekommen nach dem All-Star-Break, sah das halt richtig, richtig gut aus. Steph Curry, ähnliche Story bei LeBron. Der Dude bewegt sich anders. Der Dude spielt anders. So ein Trade kann einiges verändern für deine Mentalität. Da kann man dann auf 100 Meter mal eben 2 Sekunden schneller laufen auf einmal, weil man weiß, ey, ich habe jetzt hier endlich Hilfe. Da macht Basketball auch wieder Spaß. Und Basketball hat Steph Curry nicht so sehr Spaß gemacht bisher in dieser Saison in Golden State. Und dass Steph einfach so ein bisschen wie wiederbelebt und neu geboren irgendwo aussieht, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er weiß, okay, Hilfe ist jetzt am Start. Steph so ein bisschen entlastet, wenn er auf dem Parkett steht, kann sich längere Pausen gönnen und dass die Warriors diesen Luxus jetzt haben, einen der beiden mehr oder weniger dauerhaft auf dem Parkett stehen haben zu können, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache für sie. Und Steph hat sich auch selber nach dem Spiel gesagt, every possession doesn't feel as hard. Und das ist so ein bisschen die Story der Warriors in dieser Saison gewesen, in der letzten Saison gewesen. Jeder Angriff war hart. Jeder Vorteil, der kreiert werden musste, war anstrengend. Alles hat sich anstrengend angefühlt und das eigentlich zum ersten Mal für jemanden wie Steph Curry seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt, wo Jimmy Butler da ist, fühlt es sich wieder weniger anstrengend an und jemand anderes kann Vorteile auf dem allerhöchsten Level kreieren. Und es muss nicht immer nur Steph sein, der irgendwas entstehen lässt und die Attention wird auch so ein bisschen von Steph weggenommen. Es ist jetzt nicht so, dass Steph jetzt auf einmal nur noch von den zweitbesten Verteidigern am Perimeter des Gegners verteidigt wird, so die Hauptattention wird immer noch auf Steph liegen, aber jemanden wie Butler einfach an seiner Seite zu haben, das erleichtert den Job um einiges und die Vision ließ sich bisher auf jeden Fall erkennen und die Warriors werden schwer zu schlagen sein, wenn alles klickt und Butler bei 100% ist und Curry bei 100% ist, dann wird das ein richtig, richtig gutes Team sein, davon gehe ich stark aus.
Weil du gerade gesagt hast, hier, da kann man die 100 Meter schon mal 2 Sekunden schneller laufen und so. Das wäre doch eine geile Red Bull-Werbung, oder? Trades verleihen Flügel und dann so Szenen von Jimmy Butler kurz vorm Trade und dann Szenen von Jimmy Butler jetzt bei den Warriors. Könnte man mal pitchen, ich ruf mal in der Marketing-Abteilung.
Mach mal. Frag's ja bei LeBron nach, ob er dir die Nummer geben kann.
Mach
Red Bull-Chef.
Oder bei Kloppo. Mein Lieber.
Wunderbar, dann haben wir's.
Ja, von mir aus können wir gerne den Sack zumachen.
Machen wir's.
Ich habe noch eine Trivia für dich dabei. Richtig. Und zwar eine sehr schöne, würde ich mal behaupten. Es gibt bei Basketball Reference eine ganz coole Übersicht mit den Geburtsorten von allen Spielern in NBA History. Und das ist natürlich etwas, das brauchen wir unbedingt für unsere Gesellschaft, diese Liste. Da haben wir natürlich zum einen hier, das ist aufgeteilt in die verschiedenen Staaten innerhalb der USA. Und dann natürlich auf die anderen Länder und Ecken dieser Welt. Es gibt 8 Länder, in denen mindestens 15 NBA-Spieler, aktive oder ehemalige, geboren wurden. Und ich würde gerne, dass du versuchst, dir diese Top 8 Stück für Stück ein bisschen herzuleiten. Am besten natürlich in der richtigen Reihenfolge.
Auf Platz 1, hauchdünn, die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, außer den USA meine ich. Also Länder abseits der USA. Ich kann dir gerne sagen, wie viele es... Nee, kann ich dir nicht sagen, wie viele es insgesamt waren. Da müsste ich jetzt hier alle Staaten zusammenzählen. Aber vielleicht, kurzer Fun Fact, aus welchen Staaten die meisten kommen. Die höchste Zahl, die ich hier sehe, ist ganz klar California, 452. Mhm. Illinois, 308. New York, 442. Pennsylvania 250, das sind so die meisten. Und die wenigsten aus Wyoming kamen nur 7, North Dakota 7, New Hampshire 1, Maine 2. Ist nicht Cooper Flagg aus Maine oder war er da nur an der Highschool? Also der wäre der dritte, einer von beiden aus Maine, übrigens Duncan Robinson. Da kann man dann draufklicken und sich die alle anzeigen lassen. Hawaii sind nur 2, Cedric Ceballos und Rhett Roha, wir alle kennen ihn. Alaska sind nur 2. Unter anderem Dacian Nix, der angeblich ein aktiver NBA-Spieler ist. Noch nie gehört in meinem Leben. Und Mario Chalmers. Jetzt will ich noch kurz gucken, wer der eine aus Wyoming... Ah nee, Wyoming waren 7. Wo war es nochmal? 1? New Hampshire war 1. Matt Bonner. So. Okay, also USA natürlich ausgeklammert, ganz klar auf Platz 1. Ich will die internationalen Länder von dir wissen.
Okay, Kanada.
Kanada auf Platz 1 bei den internationalen mit insgesamt 56 NBA-Spielern, darunter zahlreiche aktive. Habe ich jetzt keine Lust, die durchzuzählen.
Frankreich.
Frankreich ist auf Platz gar nicht, weil ich sie vergessen habe, nehme ich an. Ah ja, Frankreich, dann sind es 9 Länder. Frankreich auf Platz 2 mit 42.
Spanien.
Spanien ist nur Platz 6 beziehungsweise 7 mit 19.
Argentinien.
Argentinien, ganz knapp auf Platz 9 noch mit dabei mit 15.
Deutschland.
Deutschland, Platz 3. Das liegt nicht nur an den deutschen NBA-Spielern. Wie gesagt, es geht hier um Geburtsort. Es gibt natürlich total viele Amis, die als verwandte Nachkömmlinge von irgendwelchen Soldaten oder so in Deutschland geboren wurden, aber halt Amis sind, plus dann die Deutschen, also jemand, keine Ahnung, Carlos Boozer, Sean Bradley, einige amerikanische Spieler, die aber eben in Deutschland geboren wurden, plus natürlich unsere deutschen Jungs, sowohl aktive als auch nicht mehr aktive.
Australien?
Australien Platz 2 mit, Platz 3 dann jetzt, weil ich Frankreich vergessen habe. Deutschland dementsprechend Platz 4. 32 in Australien geborene Spieler sind aufgetreten.
Brasilien?
Brasilien Platz, also geteilt mit Spanien, die Plätze 6 und 7. Fand ich wild. Einfach genauso viele Leute, die in Brasilien geboren wurden, wie in Spanien, nämlich 19.
Und Italien vielleicht noch.
Spanien hast du jetzt gerade gesagt, das heißt zwei fehlen dir noch. Nein, Italien ist nicht dabei. Italien, kann ich dir sagen, war aber, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht so weit weg. 12.
Nee, auf die anderen beiden komme ich, glaube ich, nicht.
Na, eins ist noch machbar, würde ich sagen, was auch aktuell viele gibt, unter anderem den besten Spieler der Welt.
Ah, Serbien.
Serbien, 26 an der Zahl.
Das hätte ich aber nicht auf dem Schirm gehabt.
Kroatien mit 18 noch dabei.
Ah, okay.
Das ist sehr, sehr gut gemacht. Auch hier vielleicht so ein paar Outlier. Es gibt genau einen Österreicher, natürlich Jakob Pöltl. Also hier so generell international gibt es einige mit nur einem oder zwei oder so. Zwei Dänen, finde ich nicht schlecht. Einer davon Gabriel Lundberg, der anscheinend 2022 in der NBA war. 10 Griechen, davon natürlich 3 Antetokounmpos. Und sonst springen mir noch interessante Zahlen ins Auge. Einer aus Island? Krass. Petur Gudmundsson, der von 1982 bis 1989 150 NBA-Spiele absolviert hat. Ja, solche Kuriositäten lassen sich da finden. Hast du gut gemacht, lieber Julius? Chapeau.
Danke dir.
Und ich würde sagen, damit war's das für heute. Wie es nächste Woche weitergeht, können wir euch noch nicht so genau sagen. Ihr werdet uns natürlich am Donnerstag auf den Ohren haben können. Es sollte mal wieder ein Mailbag an der Reihe sein, aber da wissen wir noch nicht genau, ob wir das nächste Woche machen, vielleicht auch erst übernächste. Bleibt da auf jeden Fall tuned, wie die Content-Creator-Welt zu sagen pflegt. Ansonsten, wir hören uns diese Woche auch wieder im Supporter-Feed. Da gibt's nämlich einen Supporter-Mailbag. Da wird jetzt gleich der Fragenaufruf rausgehen auf Patreon. Falls ihr also morgen früh diese Folge auf den Ohren habt und euch denkt, boah, die Jungs will ich mal supporten und am besten direkt eine Frage einreichen für den Supporter-Mailbag, den exklusiven, dann werdet da gerne zu Supportern. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten bleibt gesund, bleibt gut drauf, genießt das Leben. Bevor es jetzt zu pathetisch wird, wünsche ich dir, Julius, eine schöne Woche. Schönes Wochenende jetzt dann bald und euch da draußen natürlich auch. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.